Wir haben das Adventslied von Georg Weisel gesungen und auch die Entstehungsgeschichte dieses Adventsklassikers von Timon gehört. Danke, Timon, dass du letzten Sonntag bereit warst, als ich dich fragte, ob du diese Geschichte liest, eben uns diese Geschichte vorzulesen. Aber Georg Weisel hat dieses Adventslied sicherlich nicht nur wegen der verschlossenen Tore von Herrn Sturgis gedichtet, sondern auch in Anlehnung an ein anderes Adventslied. Eines, das 3000 Jahre vorher schon geschrieben wurde. Wir haben ja in diesem Jahr das Leben Davids am Sonntag in den Predigten in einer Predigtreihe betrachtet und wir sind auch noch nicht am Ende seiner Geschichte. Im neuen Jahr wird es noch ein paar Predigten über David geben. Aber heute wollen wir doch mal nochmal auf David, doch nochmal zu David zurückkehren und vielleicht fragen sich manche, was hat David mit Advent zu tun? Nun, es ist David, der vor 3000 Jahren Psalm 24 geschrieben hat, ein Adventslied, das dann Georg Weisel, der Pfarrer, sehr wahrscheinlich inspiriert hat und dann neben dem Wunsch, Herr Sturgis damit ins Herz zu sprechen, dieses Lied geschrieben hat. Lasst uns diesen Adventspsalm Davids jetzt lesen. Psalm 24. Von David ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufsteigen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen oder wird ihm Gerechtigkeit schenken. Könnte man auch übersetzen an dieser Stelle. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Sie sind die, die den Herrn und seine Nähe suchen und vor sein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Dankeschön. Es ist nicht ganz klar, wann David dieses Lied genau geschrieben hat. Manche sind der Meinung, dass er diesen Psalm zur Feier des Tages geschrieben hat, in der die Bundeslade endlich auf den Berg Zion nach Jerusalem gebracht wurde. 2. Samuel 6 haben wir schon betrachtet in unserer Reihe. Das Thema des Psalms ist die Ankunft des Königs. Und es wird gefragt, wer ist dieser König und wer darf zu diesem König kommen? Aber bevor David auf diese Fragen eingeht in diesem Lied, setzt er ein klares Bekenntnis voraus. Das ist das Erste, was wir hier sehen in den Versen 1 und 2. Er schreibt, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern, denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Oder anders gesagt, der Herr hat die Erde geschaffen. Er ist der Besitzer, er ist der Erschaffer der Erde. Das Festland und auch das Meer und jede noch so kleine Insel und jeder Fluss und jede Pflanze, Flora und Fauna und auch wir Menschen, ja alles ist seine Schöpfung. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Und der Herr, von dem hier die Rede ist, ist König. Wenn also der König auf diese Erde kommt, wenn er hier ankommt, dann kommt er nicht so wie ein Alien in eine fremde Welt, sondern er kommt in seine Schöpfung, in sein Eigentum, denn alles gehört dem Herrn, der ganze Planet mit seinen Bewohnern. Nun dürfen wir uns natürlich fragen, okay, David, du schreibst dieses Lied, aber wie war das damals zu deiner Zeit? David hat ja diese Worte unter der Leitung des Heiligen Geistes gedichtet und sie enthalten eindeutig prophetische Wahrheiten, die wir heute, 3000 Jahre später, heilsgeschichtlich verstehen und einordnen. Aber wenn David damals bekannte, die Erde und alles, was darauf lebt, es gehört dem Herrn, dann war das schon eine sehr steile Ansage. Denn das sah nicht so aus um ihn herum. Wenn wir heute dieses Bekenntnis hören, die Erde, sie gehört dem Herrn. Und wenn wir es aussprechen, dann blicken wir immerhin zurück auf 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und wir wissen, heute gibt es kein Land auf dieser Erde, in dem es nicht wenigstens ein paar Christen gibt, auch wenn sie im Untergrund irgendwo inkognito leben müssen. Es wird geschätzt, dass es ungefähr so 1 bis 2 Milliarden Christen auf dieser Erde gibt. Aber damals, zur Zeit Davids, war es wirklich nur eine vergleichbar kleine Schar von Menschen, die an diesen unsichtbaren Gott, an Jahwe, glaubten, der sich eben einem kleinen Volk offenbart hatte, dem Volk Israel. Und da ist jetzt David und er bekennt die Erde, sie gehört des Herrn. Vielleicht erinnert ihr euch noch, David war von Hebron nach Jerusalem gekommen und er hatte erfolgreich Jerusalem, die Stadt der Jebusiter, eingenommen. Und zu Jerusalem gehörte auch der Zion, der Berg Zion, der früher Moria hieß. Was war denn auf diesem Berg geschehen, ihr Bibelleser? Nun, da hatte Gott Vater Abraham geprüft. Und das war wirklich die schwerste Prüfung seines Lebens. Abraham sollte seinen Sohn Isaak opfern, aber Gott hat ja rechtzeitig das verhindert und ihm gesagt, halt Abraham, ich werde mir ein Opfer ersehen. Ich weiß jetzt genau, dass du mich mehr liebst als die Gaben, die ich dir gebe. Ich werde mir ein Opfer ersehen. Dieser Berg, der Zion, der gehörte dazu. Und jeder von uns, der schon mal in Jerusalem war oder in Israel war, der kann sich das ein bisschen jetzt besser vorstellen. Wenn man von Jerusalem aus in Richtung Westen, in Richtung Mittelmeerküste unterwegs gewesen wäre, damals, dann würde man ein paar Kilometer, was weiß ich, so 20, 30 mit dem Esel reiten oder zu Fuß unterwegs sein und in das Land der Philister kommen. Und die Philister, die hatten ihre Götzen, da gab es den Dagon und neben ihm noch andere Göttinnen, Fruchtbarkeitsgöttinnen. Da hat keiner den Schöpfer Gott Jahwe angebetet. Und wenn man von Jerusalem dann Richtung Osten herunter ginge, einfach in das Jordantal, den Jordan überqueren würde, dort wo heute Jordanien ist, dann käme man in das Land der Ammoniter und der Edomiter und auch die verehrten ihre Götzen. Und ginge man von Jerusalem in den Süden, Richtung Tote Meer, würde den Negev, die Wüstenlandschaft, die Wildnis durchqueren, dann würde man nach Ägypten kommen. Und das Land Ägypten war damals wirklich eine sehr große Weltmacht. In Ägypten, da hat man aber nicht Jahwe, den unsichtbaren Gott, verehrt, sondern den inkarnierten Gott, den Pharao. Er war der Sohn des Sonnengottes. Na, wie passt das zu der Aussage? Die Erde gehört dem Herrn. Würde man sich dann in Richtung Norden aufmachen, dann würde man in das Land der Syrer, der Aramäer kommen und auch die verehrten ihre kananitischen Gottheiten. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Nun mit den Nachbarländern verglichen ringsum, und überhaupt dem Rest der Welt, das Festland weltweit, war selbst dieses vereinigte Königreich Juda und Israel unter David wirklich nur so ein ganz kleiner Fleck auf der Landkarte. David hat dieses Land dann noch erweitert durch seine Eroberungskriege, aber verglichen mit dem Rest der Welt, naja, war sein Land trotzdem recht klein. Aber heißt es nicht so im Alten Testament schon, dass das kleinste aller Völker hat Gott sich erwählt? Nicht die großen Weltmächte hat er als sein Eigentum auserkoren. Und nun steht David da. Und er sagt eben nicht, was können wir kleines Volk schon bewegen mit unserem Gott Jahwe? Alle Völker, alle Nationen, die Weltmächte um uns herum, ja, die haben ihre Götzen und jeder glaubt an etwas anderes. Na, dann soll halt jeder eben glauben, was er will und selig werden nach seiner Fasson. Unser Gott ist einer von vielen. Nein. David hatte den lebendigen Gott erlebt. Gott hatte sich in seiner persönlichen Lebensgeschichte offenbart, ihn erwählt, zum König gesalbt, ihn versorgt und bewahrt vor Saul und vor Goliath und vor wilden Tieren und Angriffen in der Wüste. In der Wildnis. Und jetzt ist David endlich König und er bekennt sich ganz klar zum wahren König, der über ihm steht und der Besitzer und der Schöpfer der Erde ist. Die Erde, sie gehört dem Herrn. Es gibt nur einen Gott. Und er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und er hat alles gemacht. Und er hat uns Menschen gemacht. Er hat die Völker gemacht. Es gibt nur einen Gott. Und sein Herrschaftsbereich ist nicht begrenzt auf ein Volk. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Mit diesem Bekenntnis fängt dieser Psalm an, der am Ende dann in diesen Adventsjubel mündet. Und wie sieht es heute in unserer Welt aus? Nun, wie schon erwähnt, mit etwa 1 bis 2 Milliarden Anhängern ist das Christentum die größte Religionsgemeinschaft der Welt noch. Davon wird geschätzt, sind 500 Millionen etwa evangelikale Christen. Das ist schon einiges in den letzten 500 Jahren, seit der Reformationszeit. Und doch ist das auch eine Tatsache, dass sich die Menschen in den letzten 200 Jahren, zumindest in der westlichen Kultur, immer mehr säkularisiert haben. Wer glaubt denn heute noch an einen Schöpfergott? In unserer aufgeklärten säkularen Gesellschaft sind das nicht mehr sehr viele. Und wenn man nicht mehr an einen Schöpfergott glaubt, dann muss man irgendwie glauben, dass das Geschaffene sich selbst geschaffen und sich selbst organisiert hat. Und obwohl jeder Mensch eigentlich weiß, dass von nichts nichts kommt, muss dann doch aus dem Nichts etwas gekommen sein. Und so sucht man hinter dem Nebel des Urknalls die Erklärung für all das, was wurde, für die ganze Komplexität des Makro und des Mikrokosmos. Und man überlässt es dem Zufall und meint, der Zufall, er muss nur genügend Zeit haben, um die komplexe Wirklichkeit zustande zu bringen, die wir heute haben. Der moderne, säkulare Mensch bringt viel Glauben auf an die Selbstorganisation des Universums, weil er bewusst nicht an einen Schöpfergott glauben will. Das ist ihm zu naiv, zu einfach, zu unwissenschaftlich. Der säkulare, moderne Mensch glaubt nicht an einen Schöpfergott. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn? Nein, sagt er. Sie gehört uns. Und so haben es die Menschen sich auf dieser Erde sehr wohl eingerichtet. Und in den westlichen nachchristlichen Kulturen genießt man den erarbeiteten Wohlstand. Und um diesen Wohlstand zu fördern und zu sichern, schreckt man auch nicht davor zurück, die Erde und entsprechend die Umwelt auszubeuten. Und zurzeit wird ja sehr viel über die Umwelt gesprochen. Erst kürzlich gab es die Klimakonferenz in Madrid, habt ihr sicherlich auch verfolgt in den Nachrichten. Und ich habe schon sehr wohl den Eindruck, dass die ganze Debatte an manchen Stellen wirklich auch in eine Hysterie, in eine Klimahysterie ausartet. Gerade dieses letzte Jahr hat man viel diskutiert, das Klima verändert sich, wir müssen was machen, wir müssen Verantwortung übernehmen, wie wir mit diesem Planeten umgehen. An manchen Stellen wurde Panik und Angst geschürt, aber Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Das ist alles richtig. Wir haben eine Verantwortung. Doch leider fehlt mir in diesen ganzen Bemühungen, das Klima und auch die Erde zu retten, der Bezug zu Gott. die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dieses Bekenntnis Davids, das ist heute aktueller denn je. Die Schöpfung, sie steht in Beziehung zu ihrem Schöpfer, nämlich Gott. Sie empfängt ihren Wert allein daher, dass sie Gottes Schöpfung ist. Und sie ist nicht aus sich selbst entstanden, sondern durch Gott, dem allmächtigen König. Und deshalb darf die Natur auch nicht an die Stelle Gottes treten. Aber sie darf auch nicht mit Füßen getreten werden, denn sie ist Gottes großes Werk. Und der Mensch hat von Gott die große Aufgabe bekommen, Verantwortung für seine Schöpfung zu übernehmen. Und einmal müssen wir Rechenschaft ablegen für unsere Verwaltung. Aber noch einmal, zu dieser aktuellen Klimadiskussion. Ich persönlich habe große Zweifel, dass der Mensch die Umwelt- und Klimaprobleme in den Griff bekommt, ohne eine innere Erneuerung, ohne das Bekenntnis, die Erde ist des Herrn. Denn der Mensch ohne Gott ist zutiefst egoistisch. Und erst eine echte Hinwendung zu Gott wird ihn befähigen, sich wirklich für die Schöpfung Gottes einzusetzen, weil er dann einer ganz anderen, gottzentrierten Motivation folgt. Und ich bin der Meinung, die größte Krise der Menschheit ist ja letztlich nicht die Klimakrise, sondern dass der Mensch durch die Sünde getrennt von Gott lebt. Dass er Gott ignoriert und irgendwann mal diese Erde verlässt und ewig verloren ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen unseren Auftrag nachkommen und in dieses Bekenntnis Davids einstimmen. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Und dann aber auch mit den Worten dieses Adventpsalms einladen, Leute, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Denn es bringt gar nichts, wenn wir nur darüber klagen, dass unser Zeitalter so säkular und so gottlos geworden ist. David hat es vor 3000 Jahren auch nicht getan, als der von diesen ganzen vielen Heidenvölkern rundherum umgeben war, sondern er bekennt, die Erde ist des Herrn und wir sind seine Geschöpfe und er hat einen Anspruch auf uns. Macht also die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Lasst Gott rein. Etwas Besseres kann euch nicht passieren. Und aus dem Bekenntnis folgt eben diese Einladung, kommt, lernt unseren König kennen. Und diese Einladung gilt für jeden, jedes Volk und jede Nation. Und jeder Mensch ist eingeladen, macht die Tore auf. Kommt, ihr Völker, lernt den Gott Israels kennen, diesen Gott, der ein Erlösergott ist. So haben wir ihn erfahren. Er ist real, er ist wahrhaftig. Es gibt ihn wirklich, den einen Gott. Kommt und lernt ihn kennen und rühmt ihn, wie es dann auch im Psalm 117 heißt, lobt den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, alle ihr Nationen, denn überwältigend ist seine Gnade, die er uns erweist und die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja. Meine Lieben, wir wollen hier eine Gemeinde sein und das ist mein Herzenswunsch, die offene Türen und Tore hat. Und wir möchten die Welt da draußen in unserem Umfeld wissen lassen, dass es den einen Gott gibt, der Schöpfer und Erlöser ist. Und ich bin sehr froh, dass wir in der Planung dieses Foyeranbaus hier uns Gott diese Idee gegeben hat und wir uns darüber auch einig waren, dass der Eingang, dieser neue Eingang, der hier entstehen soll, einfach eine Glasfront haben sollte, die Offenheit und Transparenz vermittelt. Ein großes Fenster aus Glas, dass man reinsehen kann. Unser Gebäude, es soll einladend wirken. Jedes Mal, wenn wir Gottesdienst hier feiern, können die Leute, die da vorbeigehen, sehen, hier wird Gottesdienst gefeiert. Und wenn wir Gemeinschaft miteinander pflegen und uns darüber freuen, dass wir einander haben und nach dem Gottesdienst noch einen Kaffee zusammen trinken, dann sollen die Menschen da draußen, die vorbeigehen, sehen, es darf nicht der Eindruck entstehen, wenn die Leute hier die Marktstraße entlang gehen, ja, da sind die Frommen, die verstecken sich da hinter ihren Mauern. Macht die Tore weit. Unser Gebäude, es soll Transparenz vermitteln. Wir haben nichts zu verstecken, ganz im Gegenteil. Wir haben das Licht. Jesus Christus, der König der Herrlichkeit. Und hoffentlich leuchtet er durch unser Verhalten und unser Leben und unser Zeugnis in unsere Gesellschaft, in unsere Stadt hinein. Lass uns also zu diesem Bekenntnis immer stehen. Die Erde und alles, was drauf lebt, es gehört dem Herrn. Und aus dem Bekenntnis folgt die Einladung. Kommt, lernt diesen Gott kennen. Aber wer darf denn überhaupt zu diesem Gott kommen? Diese Frage beantwortet David dann in den Versen 3 bis 6. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Auch hier wieder dieser Bezug zum Zion, zu dem Berg Zion. Was stand denn da auf dem Berg Zion? Auf diesem Berg. Was stand da zur Zeit Davids? Was steht heute dort? Na, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber was stand damals da? Und die Bundeslade, die war in der Stiftshütte. Diese Stiftshütte, die übrigens wörtlich Zelt der Begegnung heißt. Gott hatte ja schon Mose angeordnet, dieses Zelt nach sehr genauen Anweisungen zu bauen. Und er hatte ihm gesagt, in diesem Zelt, da möchte ich euch begegnen. Und ihr erinnert euch ja noch, Salomo, der Sohn Davids, der wird später sagen, als er dann den Tempel gebaut hatte, wir können dich, den allmächtigen Gott, nicht in diesem Haus einsperren. Alle Himmel können dich nicht fassen. Das ist richtig. Gott ist überall gegenwärtig. Warum konnten die Menschen diesem Gott nicht einfach so begegnen? Warum brauchte es eine heilige Stätte, einen von der ganzen übrigen Schöpfung abgesonderten Ort? Nun, weil Gott heilig ist und der Mensch sündig. Alle Menschen sind durch Adams Sünde zu Sündern geworden und wir können nicht einfach von uns aus Gott begegnen. Ja, Gott kommt in die Welt, um allen Menschen zu begegnen, die seine Geschöpfe, sein Eigentum sind. Aber so einfach ist das nicht, dass die Menschen einfach so Gott begegnen. Und deshalb steht eben neben der Aufforderung, macht die Tore weit, um Gott zu begegnen, eben diese Frage, wer darf dem heiligen Gott begegnen? Wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Und dann erwähnt David, inspiriert durch den Heiligen Geist, sozusagen das Ideal. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, wer nicht lügt, wer nicht falsch schwört oder einen falschen Meineid spricht, den segnet Gott und dem spricht Gott Gerechtigkeit zu, dem begegnet Gott in seiner Treue, der darf vor Gottes Angesicht treten. Wir lesen das und wir denken, okay, David, aber wer ist das dann? Kannst du das für dich in Anspruch nehmen, David? Hast du unschuldige Hände? Hast du ein reines Herz? Erinnert ihr euch noch an die letzte Predigt über David vor ein paar Wochen? Wisst ihr, warum Nathan dem David, der eigentlich sehr gerne selber einen Tempel gebaut hätte, da auf dem Zion, die Baugenehmigungen ziehen musste? Weil Gott gesagt hatte, David, du bist ein Kriegsmann. Zu viel Blut klebt an deinen Händen. Auch David hatte nicht unschuldige Hände und konnte nicht einfach so ins Heiligtum laufen. Und sein Herz, wie sah es um sein Herz aus? Hatte er ein reines Herz? Ich denke, das war die letzte Davidspredigt, ja? Vor ein paar Wochen. Als David nach dem Ehebruch mit Bathseba, und ihr erinnert euch noch, Ehebruch beginnt immer im Herzen und dann wird es zur Tat. Und in seinem Fall ging das ja noch weiter. Es führte sogar zu einem Mord an Uriah, dem Mann von Bathseba. Als er seine Sünde vor Nathan bekannte und dann später diesen Psalm 51 betete, wisst ihr noch, was er da betet? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen gewissen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Auch David konnte nicht einfach sagen, ja, Tore auf, ich komme, du Gott kommst und ich komme und wir begegnen uns einfach so. David wusste ganz genau, ohne Buße und Vergebung, ohne Gnade kann ich nicht vor Gott treten. Und wenn er von seinem Palast und wiederum ihr Jerusalem kenne, es wird ja jetzt dort viel ausgegraben, der liegt ja so ein bisschen unter dem Zion, ja? Der konnte also hochschauen auf den Berg von seinem Palast. Und wenn er hochgesehen hat hin zur Stiftshütte, dann hat David sehr wohl gewusst, da oben, vielleicht hat er es auch gerochen, da oben, da ist dieses Zelt. Und seit der Zeit Mose und Aaron wurden da Priester eingesetzt, die jeden Tag von morgens bis abends, wenn Menschen kommen, beladen mit Sünden, Opfer bringen, damit die Schuld gesühnt wird und sie einfach in die Gegenwart Gottes treten können. David wusste, der Mensch und der heilige Gott, die passen einfach nicht so zusammen. Wer darf also dem Herrn begegnen? Und wir heute, wir leben im neuen Bund und wir wissen, dass Gott selbst in seinem Sohn Mensch wurde. Das feiern wir übrigens übermorgen. Er wurde Mensch, um zu sterben, um durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden und für unsere Schuld zu sühnen. Das feiern wir übrigens an Karfreitag. Und er ist am dritten Tag auferstanden und in den Himmel gefahren zum Vater. Und dort vertritt er uns als der große Hohepriester. Wir sehen also Advent und Weihnachten und Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und auch die Wiederkunft Jesu. Sie gehören immer zusammen. Und deshalb finde ich übrigens das alte Lied, das Friedemann übersetzt hat aus dem Englischen und was wir eingangs als Männer gesungen haben, so gut, weil dort werden alle Heilstaten erwähnt in diesem Song, in diesem Choral. Meine Lieben, jeder Mensch, der seine Erlösungsbedürftigkeit erkennt, der weiß, ich bin ein Sünder und ich kann mit meiner Schuld vor Gott nicht bestehen. Und dann zu Gott kommt und Jesus als Erlöser in sein Leben aufnimmt, der erfährt, wie er auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat, vor Gott gerecht gesprochen wird. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott sagt, ich spreche dich, Sünder, gerecht. Ich rechne dir die Gerechtigkeit Jesu zu. Ich habe alle deine Sünden auf Jesus gelegt. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und nicht die Opfer und nicht unsere Leistungen, nicht irgendetwas, was wir tun können, macht uns vor Gott gerecht. Alle unsere Scheine können wir vergessen, von Taufschein, Geburtsschein, Trauschein und dann der Todesschein von mir aus, kirchlich. Nichts, was wir tun können, macht uns vor Gott gerecht, sondern allein durch das, was Jesus getan hat, durch seine Gnade werden wir gerecht gesprochen. Und seit Freitag und Ostern sind die Türen offen für den Sünder und für uns alle. Und wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir unsere Herzenstür ihm geöffnet haben und er der König unseres Lebens ist, dann dürfen wir in seine Gegenwart treten und mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann können wir uns auch darüber freuen, dass Jesus wiederkommen wird. Und damit kommen wir noch zu diesem letzten abschließenden Vers, wo noch einmal klar betont wird, wer er ist und wozu wir eingeladen sind. Ich habe die Verse einfach überschrieben. Der König der Herrlichkeit kommt, bist du bereit? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Mache die Tore auf in dieser Welt, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Es beeindruckt mich immer wieder, wie David sich nicht selbst als den großen König sieht, der hier bejubelt werden soll. Er sagt hier nicht, Leute, macht die Tore weit, dass ich der König der Ehren einziehe. Hier, ich habe ein cooles Lied gedichtet, singt jetzt alle zusammen und ehrt mich. Nein. David hat genau gewusst, wer der wahre König ist. Er ist der König der Herrlichkeit. Und das Wort Herrlichkeit, es beschreibt Gottes allerhöchste Bedeutsamkeit, seine makellose, absolute, heilige, von einem Lichtglanz umgebene, unaussprechliche Schönheit und Vollkommenheit. Das ist Herrlichkeit, Kavod, die ganze Gewichtigkeit Gottes, der König der Herrlichkeit. Das ist der Schöpfer der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt. Und dieser herrliche Gott, ohne Makel, ohne Einschränkung, stark und mächtig ist er. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und die Frage ist, bist du bereit? Hast du die Tür deines Herzens ihm geöffnet? Und ich wünsche mir sehr, dass jeder von uns hier diesen König bei sich hat. wie wir das eben in dem alten Adventslied von Georg Weisel gesungen haben, wohl allen Menschen ins Gemein, dass dieser König ziert ein, er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Heute ist der Tag, wo du von Herzen vielleicht noch sagen kannst, komm, o mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch mir erschein. Heute ist noch Gnadenzeit. Heute kann er dein König werden. Öffne die Tür deines Herzens. Lass Jesus dein König sein. Und wenn er in unseren Herzen ist, dann müssen wir seine Wiederkunft als König der Herrlichkeit nicht fürchten, sondern dürfen ihr voller Freude entgegensehen und in Davids Adventslied einstimmen: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Lass uns beten.